Soweit wir wissen, hat Jesus in den ersten Lebensjahren seines Lebens hier auf dieser Erde keine Wunder getan. Und das ist auch lange Zeit so geblieben. Also er war als Handwerker eher ein unauffälliger Teil der Gesellschaft und ich denke auch ein ziemlich normaler Teil der Synagoge und irgendwie auch der Nachbarschaft. Mir ist noch nicht zu Ohren gekommen, dass Jesus so als junger Erwachsener vielleicht an missionarischen Einsätzen teilgenommen hätte oder sich in ersten Gemeindegründungsprojekten versucht hätte, vielleicht so, um sich ein bisschen warm zu machen für spätere Aufgaben. Davon ist nichts berichtet. Ich weiß nicht, ob er sich so bis zu seinem 30. Lebensjahr in seiner Berufung, in seiner Bestimmung etwas begrenzt erlebt hat. Wahrscheinlich nicht. Aber als dann seine Berufung eine öffentlichere Seite gewann, da musste er sich doch genau diese Fragen gefallen lassen. Nämlich, ob er sich in seiner Berufung nicht zu begrenzt erleben würde. Wir lesen das beispielsweise in der Versuchungsgeschichte. Da tritt der Teufel auf Jesus zu und er sagt, in Matthäus 4 ist das zu lesen, wenn du Gottes Sohn bist, befiehl diesen Steinen hier und mach aus ihnen Brot. Diese Frage hörte Jesus in einem Moment, wo er selber geschwächt dasteht, denn er hat längere Zeit nichts gegessen. Und es scheint mir, als würde der Teufel mit dieser Aufforderung eigentlich Folgendes sagen wollen, nämlich, Jesus, tu endlich was. Wenn man die ganze Zeit nichts isst, wird man immer schwächer. Und du sitzt die ganze Zeit nur rum und isst nichts. Wie willst du dann für andere da sein? Wie kannst du ein Retter sein und gleichzeitig so wenig bewegen? Jesus, tu was. Mach was. Aber Jesus akzeptierte seine Begrenzung und die Steine blieben Steine. Aber diese Aufforderung, was zu tun, die würden ihn begleiten. Selbst seine Familienangehörigen sagten, er möge doch mal ein bisschen mehr auf Öffentlichkeit machen, wenn er wirklich bekannt werden will. Und es zeigt sich in den Evangelien, viele waren von ihm enttäuscht, weil sie sich oder weil er nicht mehr tat, als sie sich von ihm versprachen. Und wir können ja auch fragen, Mensch, wurden denn alle geheilt, denen Jesus da so begegnete, die kranken Menschen? Wurden alle gerettet? Kamen alle in eine Versöhnung mit Gott durch ihn, durch Jesus? Und wir hören auch, dass Jesus sich in Israel bewegte. Er ging auch nicht über die Grenzen hinaus, um da weiter zu missionieren. Also die Frage haben Menschen gestellt, hat Jesus nicht viel zu viele Chancen am Wegesrand liegen lassen, vorbeistreichen lassen? Hätte er nicht mehr aus seinen Möglichkeiten machen können und hätte er sich nicht mehr anstemmen können, sich widersetzen können gegen diese Begrenzungen, in denen er auch unterwegs war? Aber am Ende seines Lebens hier auf dieser Erde, da sagt er im Gebet zu Gott, seinem Vater, folgenden Satz. Johannes 17. Ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Und allein schon dieser Satz sagt, er ist nicht in die Versuchung getappt. Tu was, Jesus. Wie willst du ein Retter sein und stehst so untätig da? Mach was. Er fand seine Bestimmung darin, auf Gott zu hören und genau das zu tun, worum Gott ihn bittet. Eine junge Frau aus dem Alten Testament, wir haben das schon gehört, die Esther, In ihr finden wir etwas wieder, was auch so eine Spannung beschreibt, über die ich heute sprechen möchte. Nämlich, dass wir zum einen mit diesem Eindruck unterwegs sind, es müsste eigentlich mehr geschehen. Es müsste eigentlich mehr geschehen. Und gleichzeitig stehen wir womöglich wie Esther unter dem Eindruck, nicht genug Einfluss haben zu können oder die Dinge nicht in der gewünschten Weise kontrollieren zu können. Ich nenne diese Predigt Esther: sich einlassen, sich überlassen. Wenn man das Buch Esther liest, dann hat man das Gefühl, das könnte eigentlich auch ein Drehbuch für einen Film sein. Also echt eine ganz interessante und spannende Geschichte. Es spielt im 6. Jahrhundert vorchristlicher Zeit im Reich der Perser. Und die Perser waren die Macht schlechthin damals. Das Reich der Perser reichte von Indien bis Äthiopien. Also wirklich sehr groß. Alle Nationen wurden da verschluckt von dieser Übermacht. Und überall in diesen Provinzen dieses Riesenreiches lebten auch Juden. Und Esther war auch eine davon. Sie war eine Vollwaise und sie muss eine überaus gut aussehende Frau gewesen sein, weil man steckte sie in einen Schönheitswettbewerb. Sie gewann ihn und wurde dann die Frau des Perserkönigs Xerxes. Ja, wir ahnen, das war jetzt keine Liebesheirat, aber mit der konnte man sich sehen lassen, mit dieser Esther. Keiner wusste allerdings, dass sie eine Jüdin war. Sie war vollweise, das habe ich schon gesagt, und es gab noch einen Verwandten, der heißt Mordechai, und weil er wusste, die kleine Esther hat keine Eltern und braucht Menschen um sich herum, fühlte er sich für sie verantwortlich. So, dieser Mordechai schaffte es, wahrscheinlich den höchsten Staatsbeamten dieses Perserreiches sich zum Feind zu machen. Das war Haman. Und dieser Haman war ein enger Vertrauter des Xerxes und ein weiteres Kennzeichen war, sein Hochmut war nicht zu toppen. Er gab den Befehl aus, dass wer immer ihm begegnet, auf die Knie zu gehen hätte. Und das hört ja ein Jude gern, weil Juden gehen nur vor Gott auf die Knie. Und er machte es nicht und das provozierte diesen Haman so dermaßen, dass er sagte, bei mir bist du an den Richtigen geraten. Und er tüftelte einen bösartigen Plan aus, der es ihm erlaubte, nicht nur Haman zu töten, sondern mit ihm alle Juden im ganzen Reich der Perser. Hier sei vielleicht noch erwähnt, dass dieser Haman aus der Volksgruppe der Amalekiter kam. Und wer biblisch so ein bisschen bewandert ist, der weiß, zwischen dem Volk Gottes und Amalek, zwischen Gott und Amalek ist Feindschaft. Und Gott sagt, diese Feindschaft wird bleiben. Und ich bin mir sicher, dass dieser Geist Amaleks auch heute unterwegs ist. Dass man aus den möglichen und unmöglichen Gründen, aus irrationalen Gründen, einen Hass auf Juden hat. Und auch hier sehen wir, das war der erste geplante Völkermord an den Juden. So, und dieser Haman schaffte es, dass Xerxes einen Erlass unterschrieb, der es ihm erlaubte, Befehl zu geben, im ganzen Perserreich zu einem bestimmten Tag alle Juden umzubringen. Und dieser Befehl konnte nicht zurückgenommen werden. Das war das Gesetz der Meder und Perser. Selbst Xerxes konnte den Befehl nicht zurücknehmen. Und in dieser Situation meldet sich Mordechai bei Esther und sagt, Esther, jetzt gilt's, du bist dran. Und es kommt ein Briefwechsel zustande, aus dem ich jetzt mal lesen möchte, Esther 4. Esther antwortet diesem Verwandten Mordechai, alle, die im Dienst des Königs stehen und alle seine Untertanen in den Provinzen des Reiches wissen, dass jeder, der ohne Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz dem Tod geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Mich hat der König jetzt schon 30 Tage lang nicht mehr zu sich rufen lassen. Und dann antwortet Mordechai Esther, glaub nicht, dass du als einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Esther schreibt zurück: Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet für mich. 3 Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung dann werde ich gegen das Gesetz verstoßen und zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Soweit der Bericht aus Esther 4, dieser Briefwechsel. Ich möchte jetzt mal fragen, so fromm fragen: Was war eigentlich der Wille Gottes für Esther? Ja. Ich kann dazu gleich sagen, wir erfahren es nicht. Auch Esther erfährt es nicht. Dieses ganze Buch Esther enthält noch nicht ein einziges Mal den Begriff Gott. Er wird kein einziges Mal erwähnt. Deswegen wollte man eigentlich dieses Buch Esther aus den biblischen Schriften entfernen. Ne? Wo ist Gott da drin? Es wird aber nicht erwähnt und auch hören wir von keinem Propheten, der vorbeikommt und Esther irgendwie Mut macht, und Xerxes träumt auch nicht eines Nachts, dass Gott ihm irgendwas sagt, gar nichts. Esther nimmt sich nur 3 Tage Zeit fürs Fasten, und das ist wahrscheinlich der Versuch, sich mehr Klarheit zu verschaffen. Was ist jetzt dran? Und wir ahnen, was für eine Spannung in ihr unterwegs ist. Was passiert den Juden? Was passiert mir? Was macht Xerxes mit mir? Ja, und Gott, der ist die ganze Zeit nicht zu hören. Und vielleicht weißt du auch aus eigener Erfahrung, wie sich das anfühlt, wenn Gott schweigt, wie schmerzlich das sein kann. Aber diese 3 Tage, die erbittet sich Esther, und das war wahrscheinlich auch unbewusst so eine Zeit des inneren Anlaufes. Und dann macht sie es tatsächlich, sie läuft an innerlich, aber auch äußerlich, und dann springt sie hinein in diesen Raum des Königs, wo nur die hinkommen durften, die auch den Befehl dazu hatten. Ungefragt dazu erscheinen. Also sie springt ab und springt maximal ins Risiko. Sie lässt los, ohne zu wissen, was Gott von ihr will, und sie kann das auch nicht kontrollieren. Sie kann nur auf die Frage antworten: Wird mein Mut ein klein bisschen größer sein als meine Angst? Und dann springt sie ab. Ich möchte aber diesem Schweigen Gottes gegenüber noch eine andere Botschaft platzieren, nämlich: Vielleicht ist dieses Schweigen, also dieses indirekte Schweigen, was wir hier wahrnehmen, auch eine Botschaft an Esther selbst, nämlich: Esther, ich, Gott, muss dir nichts Neues sagen. Du bist auf Kurs. Du bist auf Kurs. Du bist am richtigen Platz. Du triffst die richtigen Entscheidungen. Du machst die richtigen Schritte. Vertrau weiter. Damit will ich, und das weiß ich aus meinem eigenen Leben, sagen: Es gibt Momente, da ist das Schweigen Gottes Zustimmung, weil er dir und mir sagt: Ich muss dir nichts Neues sagen. Du machst gerade alles richtig, bist am richtigen Platz, triffst die richtigen Entscheidungen, mach weiter. Und Esther und die Juden feiern dieses Fest, das ausgeht von dieser Krise, die wir da beschrieben bekommen haben, die feiern das heute noch. Also es ist ihre Bestimmung, dort zu sein. Aber sie weiß es nicht. Sie ist sehr fragend und verunsichert, und es ist möglich, dass wir sehr fragend und verunsichert sind und gleichzeitig am sichersten Ort der Welt sind, nämlich im Willen Gottes. Esther ist im Willen Gottes. Es ist möglich, verunsichert zu sein und trotzdem im Willen Gottes zu sein. Und hier möchte ich einmal eine Autorin, Astrid Eichler, zitieren, die hat Folgendes geschrieben: Manche Bestimmung erfüllt sich in einer Krise. Krise? Sagt mir das irgendwas? Manche Bestimmung erfüllt sich in einer Krise. Es kann sein, dass auch du gerade in einer Krise stehst. Wenn das so ist, dann sei wachsam und warte nicht einfach nur auf das baldige Ende der Krise, sondern frage, Jesus, was willst du in dieser Zeit hervorbringen? Was willst du? Es kann sein, dass diese Krise für dich die Chance ist, in deine Bestimmung hineinzuwachsen. Und das ist das Kostbarste, was es in einem Menschenleben gibt. Unsere Bestimmung zu finden, macht uns stark. Sie lässt uns zur Ruhe kommen. Was diese Frau hier schreibt, hat mir was zu sagen. Hat mir auch etwas zu sagen in der Zeit, in der wir unterwegs sind. Wir erleben Spannung. Persönlich, im Umfeld, in dem wir uns bewegen, da ist auch diese Spannung, die wir selber antreffen. Wir sollten was tun oder tu doch was, mach was. Das kann auf der einen Seite eine Versuchung sein, wie wir bei Jesus gesehen haben. Das kann auch eine Versuchung für eine Kirche sein. Mach was. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, sich angesichts einer gesellschaftlichen Krise und was Esther da erlebt, ist eine gesellschaftliche Krise und wir wissen, es gibt noch andere. Sich angesichts einer gesellschaftlichen Krise wegzuducken und Esther hätte sich ja super unter ihrem Himmelbett da in ihrem Palast verstecken können, aber keine Antwort zu geben, keine Verantwortung zu bieten, das kann mindestens auch eine Versuchung sein. Also beide Versuchungen klopfen an. Bei uns persönlich, aber auch an den Kirchentüren. Es ist so. Und ich möchte vor diesem Hintergrund einfach mal fragen, dich fragen, ganz unaufgeregt, ganz entspannt. Aber sind wir im Willen Gottes als Christuskirche? Ich habe dir diese Spannungen, in denen man sich bewegen kann, versucht zu beschreiben. Aber ich will vor allen Dingen sagen, es ist möglich, verunsichert und fragend zu sein und trotzdem mitten im Willen Gottes unterwegs zu sein. Aber wichtig ist zu fragen, sind wir als Christuskirche im Willen Gottes unterwegs? Es ist möglich, verunsichert zu sein und trotzdem im Willen Gottes zu sein. Es ist aber nicht möglich, Sicherheit und Gesundheit zum höchsten Handlungsprinzip zu erklären. Denn dann wäre Esther in ihrem Palast geblieben. Und dann wäre auch Jesus, und das habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt, auch oben zu Hause geblieben in seinem Himmel und hätte nicht diese risikoreiche Erde betreten. Das höchste Handlungsprinzip für Jesus war es, den Willen Gottes zu tun. Und ich möchte fragen, werden wir als Christuskirche nur auf sicherere und ruhigere Tage warten oder darauf, dass wir in unsere Bestimmung hineinwachsen? Worauf warten wir? Auf ruhigere Tage oder dass wir in unsere Bestimmung hineinwachsen? Auch wenn es nötig ist, da hineinzuspringen, auch wenn es nötig ist, dafür viel Anlauf zu brauchen, weil es Mut erfordert. Ich möchte dich persönlich ansprechen und sagen, hoffe nicht, dass wieder ruhigere Zeiten kommen, sondern hoffe, dass du in der Lage bist, den Willen Gottes tun zu können. Jesus sagt, ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Hoffe nicht, dass alles wieder ruhiger wird und sicherer. Hoffe, dass du in der Lage bist, den Willen Gottes zu tun. Ich möchte noch ein Bild mit dir teilen, das ich mal fand. Und Bilder reden ja manchmal mehr als viele Worte. Und immer mal wieder taucht dieses Bild in meinem Kopf auf, hoffentlich noch mehr in meinem Herzen. Dieses Bild handelt von einem Wasserstrom. Also von so einem Fluss. Und dieser Wasserstrom hat seinen Ursprung in den hohen Bergen genommen und fließt dann also in die Landschaft hinein, in die verschiedensten Landschaften. Aber schließlich erreicht er irgendwann eine Sandwüste. Und er merkt, er konnte bisher alle Hindernisse überwinden, aber er kann als Wasserstrom diese Wüste nicht durchqueren. Denn je mehr er sich gegen diese Wüste und diesen Sand anstemmt, desto mehr erschöpft er sich. Das Wasser versiegt, es ist eine zu große Begrenzung. Er schafft es nicht, alles Wasser versickert. Und der Strom spürt in sich selbst, das kann ja noch nicht das Ende gewesen sein. Aber er kommt nicht hindurch, er findet den Weg nicht. Und da hört er eine verborgene Stimme irgendwo im Hintergrund, die sagt ihm, der Wind durchquert die Wüste. Der Strom kann es auch. Der Strom wendet ein, aber wie? Je mehr ich mich gegen die Wüste anstemme, umso mehr verliere ich. Die Stimme sagt wieder, wenn du in der gewohnten Weise durch die Wüste kommen willst, dann endest du als Sumpf. Du musst dem Wind erlauben, dich aufzunehmen und an deinen Bestimmungsort tragen zu lassen. Aber das ist für den Strom eine wirklich unangenehme Vorstellung, sich loszulassen, sich aufnehmen zu lassen, sich zu überlassen. Aber die Stimme meldet sich erneut und sagt, der Wind findet einen Weg. Er nimmt das Wasser auf, trägt es über die Wüste und lässt es dann sanft wieder fallen. Aber woher kann ich wissen, dass das stimmt, sagt der Strom. Und dann sagt die Stimme abschließend, es ist wahr. Du musst es nicht glauben, dann werde ein Sumpf. Das ist aber leider nicht dasselbe wie ein Fluss. Und mit einigem inneren Anlauf und Zögern nimmt dann dieser Strom, lässt sich dieser Strom selbst los und steigt als Dunst immer weiter auf. Und der Wind nimmt diesen Dunst sanft in seine Arme und trägt ihn über die Wüste hinweg zu den Gipfeln eines Gebirges und dort fallen seine Tropfen dann sanft herab und er wird wieder zu einem Strom. Und dann sagt der Strom abschließend, ich habe meine Bestimmung erlebt, denn ich war ein Teil des Himmels. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte, aber sie hat auch mit uns zu tun. Esther hat sich selbst losgelassen, hat sich überlassen. Der Strom hat sich eingelassen. Und ich möchte fragen, ja und wir? Und du und ich? Wird unser persönliches Leben und wird unser Gemeindeleben seine Bestimmung finden? Trotz Krise oder vielleicht sogar gerade wegen dieser Krise? Durch diese Krise? Und also darin sind wir uns bestimmt einig. Eine Kirche ist voller Bestimmung. Eine Kirche, die nicht voller Bestimmung ist, ist keine Kirche. Und du bist voller Bestimmung und ich bin es auch, aber das können wir nicht kontrollieren, das können wir nicht durch uns selbst wahrmachen. Das wird an uns wahrgemacht. Das hat damit zu tun, dass wir uns überlassen und hören auf eine Stimme, die uns führt und auf einen Ruf, der uns reinruft in unsere Bestimmung. Bei Esther sehen wir, es gab einen größeren Zusammenhang, den sie gar nicht kannte. Sie wird jemand, der für viele zur Rettung wird. Aber sie ist nicht das, was sie aus ihrem eigenen Leben gemacht hat. Sie ist das, was Gott aus ihrem Leben gemacht hat. Und um unsere Bestimmung zu leben, braucht es immer diesen leicht nervösen Mix aus Unsicherheit und Vertrauen. Aus Fragen und aus Mut. Und ich möchte dich das auch fragen, genauso wie ich mich das frage. Mich frage ich das zuallererst. Können wir uns Gott überlassen und können wir Kontrolle eintauschen gegen Vertrauen. Wie wäre es, wenn wir irgendwann im Rückblick gemeinsam das sagen können? Vater, wir haben alles getan, was du uns aufgetragen hast.